das zu übersetzen, was die Unternehmensleitung oben beschließt. Ja, das wird dann groß am Anfang kommuniziert, das ist unsere Strategie, das ist vielleicht sogar das Unternehmensleitbild. Aber das kommt einfach in der Regel ganz, ganz selten bei den Menschen unten an, die da arbeiten und täglich ihre Arbeit verrichten im Operativen.
Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Ich darf euch zu einer neuen Episode dieses Podcasts begrüßen, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Leben gezeigt haben, was heute erfolgreiche Führung und Kommunikation ausmacht. Ich freue mich heute, Thomas Olesch zu Gast zu haben. Hallo Thomas.
Hallo Johannes, danke für die Einladung.
Thomas, du warst Head of HR, also Personalchef vom Red Bull Media House. Ursprünglich warst du Lehrer, jetzt selbstständiger Coach, Consultant und Trainer. Erzähl ein bisschen von deiner spannenden und durchaus auch wechselvollen Karriere und einfach darüber, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Geprägt natürlich, wie wir alle, primär von den Eltern. Meine Mutter war Buchhalterin, hat immer geschaut, dass das Geld da ist. Mein Vater war eher der Lebemann, der das gern ausgegeben hat. Mein Vater hat sich in der Firma kennengelernt, einer Aluminiumfirma, die also Beschläge hergestellt hat für Fenster. Und mein Vater hat sich eben raufgearbeitet vom Lagerarbeiter zum Geschäftsführer über viele Jahre und hat die letzten 10 Jahre seiner Karriere, wurde die Firma dann auch übernommen von einem großen norwegischen Aluminiumkonzern und hat dann auch noch diesen globalen Konzern erlebt, bevor er dann in Pension gegangen ist. Meine Talente habe ich immer gesehen allerdings im Umgang mit Menschen, Leute zu unterhalten, vorne zu stehen, etwas zu erzählen. Das war so mein roter Faden und auch in der Schule dann immer schon gemerkt, das möchte ich eigentlich auch machen und bin dann auch Lehrer geworden, habe mich für diese Ausbildung entschieden, wo durch der Haussegen ein bisschen schief gestanden ist, weil mein Vater natürlich als in der Wirtschaft agierender eher wollte, dass ich da auch Karriere mache. Ja. Mhm. Hat es aber dann trotzdem abgehakt und vor allem dann, wie ich dann ein Angebot bekommen habe von einer Firma, ob ich denn nicht pädagogischer Leiter der Lehrlingsausbildung sein möchte, da war er dann natürlich sehr glücklich, mein Vater, weil ich dann eben in die Industrie gewechselt bin und eben dafür gesorgt habe, dass Lehrlinge gut ausgebildet werden als Mechatroniker. Ja. Ich war da für den pädagogischen Teil zuständig und das wäre eigentlich dann so mein Abzweigen weg vom Lehrer-Dasein, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber in dem System als Lehrer, wenn ich erkannt habe, dass es ziemlich egal ist, ob man da gut oder schlecht ist, das hat keine Bedeutung in dem System. Ja, wurde dann eben auch von dieser Firma dann auch gefragt, nach einem Jahr, ob ich nicht die Leitung der Personalabteilung übernehmen möchte, was völliges Neuland für mich war. Habe ich aber sehr spannend gefunden, mich da hineingearbeitet. Habe dann 10 Jahre in einem Schweizer Unternehmen als Personalleiter gearbeitet noch und eben auch dann die letzten 5 Jahre bei Red Bull. Und die letzten beiden Jahre bei Red Bull war ich tätig als Global Talent Management. Und da habe ich eigentlich den roten Faden irgendwie wieder aufgegriffen, weil ich dann auf einmal wieder vorangestanden bin und Trainings gemacht habe für Red Bull auf internationaler Basis und einfach gesehen habe, dass das macht mir einfach Spaß, ja, vor Leuten zu stehen und Inhalte zu vermitteln und bin dann quasi wieder Lehrer jetzt geworden oder bin das jetzt wieder seit einem Jahr und halt für in Betrieben für Erwachsene halt, ja.
Es schließt sich sozusagen der Kreis.
Ja, genau.
Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Du stehst jeden Tag offenbar motiviert auf. Was motiviert dich?
Ja, schon dieser rote Faden des Lebens zu erkennen, was sind denn eigentlich die Talente, was man gut kann, wo sind denn die Stärken und diese in irgendeiner Form einzusetzen. Ja. Ich bin da manchmal vielleicht auch abgewichen aus Karrieresicht oder weil es halt lukrativ war oder sonst etwas, aber entscheidend glaube ich, dass man sich auf das fokussiert, was man wirklich gut kann und ich denke, das habe ich da gefunden, auch jetzt wieder in dem Trainer-Dasein, als Coach zu arbeiten, als Lehrer tätig zu sein, Inhalte zu vermitteln, das ist, was ich gern mache,
ja. Ja, dann gehen wir gleich in den Hauptteil von unserem Podcast, in dem es ja um Leadership und insbesondere Kommunikation in Leadership geht. Warum ist aus deiner Sicht Kommunikation so wichtig für Führungskräfte?
Ich denke, das ergibt sich aus der Rolle, dass eine Führungskraft dann natürlich durch die verantwortungsvolle Rolle, die sie übernehmen, gleich einen größeren Einfluss und einen Wirkungskreis in der Firma haben. Das heißt, sie begegnen nicht nur ihrem eigenen Team, den Menschen, die sie führen sollen, sondern sind natürlich dann ständig in Austausch mit anderen Bereichen, mit anderen Abteilungen, mit anderen Führungskräften und darauf haben sie einen sehr großen Einfluss und Wirkung in die Firma. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, gut zu kommunizieren, ja, weil das natürlich einen großen Einfluss auf das unternehmerische Tun hat. Ja.
In der HR hattest du immer viel mit Führungskräften zu tun. Was ist dir dabei aufgefallen? wie unterschiedlich Menschen an das Thema Kommunikation herangehen?
Es ist natürlich unterschiedlich, aber die Herangehensweise ist natürlich immer das Gleiche, weil das Muster an und für sich ja gleich ist, dass wir Botschaften aussenden und der andere interpretiert es, genauso wie wir das tun. Ja. Und das Spannende ist ja, wenn man sich dann anschaut, also ich arbeite viel mit Persönlichkeitstools, zum Beispiel gibt es ja PCM oder DISC-Modell, ich arbeite viel mit dem Persönlichkeitstest von Wingfinder. Und da sieht man ja, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Ja. Es gibt den Achiever, die leistungsorientierte Person, den Denker, der sehr viel analysiert, den Empathiker, der natürlich die Leute integrieren, zusammenhalten möchte, etc. Mhm. Und ich glaube, das ist immer so ein Haarerlebnis dann für Führungskräfte oder überhaupt für Mitarbeiter, wenn sie sehen, diese unterschiedlichen Typen, wenn die zusammen sind, dass es ganz logisch ist, dass jeder anders diese Botschaften, die gesendet werden und die man empfängt, anders interpretiert und an Kommunikation anders herangeht, anders reagiert. Und das ist dieser Cocktail oder diese, die Leute nennen das die Business Chemistry, wo es dann eben zu Problemen kommt, auch in der Kommunikation in Firmen und ganz generell. Ja. Also das ist das Spannende für Führungskräfte, auch das zu erkennen, wie unterschiedlich Leute an Kommunikation herangehen. Ja.
Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung für Führungspersönlichkeiten in der Kommunikation?
Genau das, im Detail zu verstehen, wie der andere tickt, sein Team gut zu kennen, die Leute gut zu kennen. Der Leistungsorientierte, der möchte schnell zum Punkt kommen, der wartet nicht lange, der möchte schnell in Action kommen. Ja. Mhm. Der Beharrer, der eben jetzt eher der konservative Typ ist, der das genau mal verstehen will, warum soll man jetzt eine Veränderung einleiten in einer Firma, warum soll jetzt etwas Neues passieren in der Firma, wo der Leistungsorientierte schon längst wieder tun möchte. Und der Empathiker oder derjenige, der sehr viel auf Harmonie bedürftig ist, der möchte natürlich, dass die nicht streiten untereinander, sondern dass alles harmonisch weiterläuft. Ja. Also das ist die Riesenherausforderung, seine Leute zu kennen, die Stärken zu kennen, die Bedürfnisse der Leute zu kennen. Das ist eins, denke ich. Und eine weitere große Herausforderung, die ich in meiner Arbeit sehe, für Führungskräfte betreffend Kommunikation ist, das zu übersetzen, was die Unternehmensleitung oben beschließt. Ja, das wird dann groß am Anfang kommuniziert, das ist unsere Strategie, das ist vielleicht sogar das Unternehmensleitbild, aber das kommt einfach in der Regel ganz, ganz selten bei den Menschen unten an, die da arbeiten und täglich ihre Arbeit verrichten im Operativen. Und das ist eine große, große Herausforderung für Führungskräfte, das gut zu übersetzen, die Unternehmensziele, sodass jeder einzelne Mitarbeiter dann weiß, das ist A, für mich ein sinnvolles Ziel und es ist auch ein unternehmensrelevantes Ziel. Also diese Übersetzungsarbeit für Führungskräfte ist eine Riesenherausforderung aus meiner Sicht. Ja.
Hast du da ein Beispiel dazu, wo du das mal erlebt hast, wo diese Übersetzungsarbeit eine Herausforderung war?
Ja, ich erlebe es jetzt gerade bei einer Firma, mit der ich tätig bin, wo das C-Level ist die Leute, der Chief Officer oder CEO, die vielleicht sich sogar die Zeit nehmen, das dann auf Poster zu drucken oder vielleicht einmal alle Mitarbeiter zusammenzuholen und das zu verkünden und dann meinen, das ist jetzt erledigt. Ja. Und wenn man dann aber in Interviews oder so genauer analysiert, was läuft denn gerade, wie laufen denn die Prozesse, dann wissen die teilweise nicht, was die andere Abteilung jetzt macht, welche Ziele wirklich ganz konkret jeder hat untereinander. Also dieser Trickle-Down von oben, der funktioniert in der Regel ganz, ganz selten und schwer. Und da ist eben eine Übung, die man dann macht eben im Training, dass man wirklich so ein Team-Purpose-Statement macht mit den Leuten, wirklich festzuhalten, was ist euer Zweck in eurer Abteilung und wie übersetzt ihr das Unternehmensziel in euer Team, ganz praktisch, dass jeder sagen kann und quasi auf Knopfdruck sagen kann, das sind meine zwei, drei Sachen, auf die konzentriere ich mich die nächsten 6 Monate. Man meint immer, das ist eh klar, aber in der Realität, die ich erlebe, ist das nicht klar. Ja.
Was war für dich ein besonders beeindruckendes Erlebnis einer Führungspersönlichkeit, das du in deiner Berufslaufbahn beobachten konntest?
Mhm. Ich habe sehr viele gute Kommunikatoren, Kommunikatorinnen erlebt in meiner Karriere, Führungskräfte, die das sehr gut gemacht haben. Man versucht dann oft immer auch so die Great Man Theory, die herauszufinden, was ist so typisch für diese Leute, aber das gibt es aus meiner Sicht nicht. Ja. Ich habe sehr bescheidene Leute gesehen, die das super gemacht haben, auch sehr extrovertierte. Was so vielleicht an meinem Kopf hängen geblieben ist, sind so Coaching-Fragen, die Führungskräfte gestellt haben. Mhm. Ganz konkret war das in einer Firma, wo Projektleiter jetzt wirklich vor dem CEO und CFO ihre Projekte präsentieren haben können und denen ist es gelungen, den Projektleitern wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, wirklich gute Fragen zu stellen, einfach zu sagen, du, wenn du jetzt eine Person noch haben könntest in deinem Team, wen würdest du auswählen oder welche Rolle würdest du besetzen? Sagt er zum Beispiel, ja, ich würde unbedingt noch einen Software-Engineer einstellen. Ja, was kostet denn der? Haben sie eben den Preis genannt. Ja, und was würde uns der genau bringen? Und wie viel schneller wäre das Projekt? Und wie würde das uns weiterbringen? Wie würden wir unsere Ergebnisse besser erreichen dadurch? Und zum Schluss dann einfach zu sagen, du nimm den, stell den ein, weil du hast mich überzeugt. Ja, die haben einfach gute Coaching-Fragen gestellt. In dem Sinne und wirklich den Leuten auf Augenhöhe begegnet, das Vertrauen gewonnen von den Leuten. Und das war dann einfach wirklich für mich ein sehr prägendes Erlebnis, diese Leute auf der Ebene zu erleben, wie sie Leuten begegnen, einfach gute Fragen stellen, ja. Wirklich Interesse zeigen auch an den anderen. Ja.
Umgekehrt, es gibt natürlich auch viele Dinge, die schief gehen können im Leadership.
Ja.
Hast du da mal etwas mitbekommen oder aus deinem eigenen Leben etwas, wo du was erzählen kannst und was du daraus dann auch für dich mitnehmen konntest, was du daraus lernen konntest?
Oft genug ist es mir passiert, ganz persönlich, dass ich diesen Spagat nicht geschafft habe. Ich denke, eine Führungskraft muss einerseits diese Operational Excellence haben, also wirklich im Operativen wirklich sehr, sehr gut zu sein und gleichzeitig eben auch dieser Human Relationship Expert sein. Und das ist oft ein Spagat, weil einerseits muss man mit den anderen Abteilungen wirklich sehr gut sein und da vergisst man dann oft dann, und es ist mir passiert, auch das eigene Team zu vergessen, nicht das einzuhalten, was man eigentlich natürlich angeboren ist, nämlich sich Zeit zu nehmen, für den anderen zuzuhören, weil man so beschäftigt ist, in dem anderen Bereich gut zu sein. Also da habe ich oft selber versagt. Ja. Eine Geschichte noch, die mir auch hängen geblieben ist in meiner Karriere, wo es doch jemandem passiert ist, wo ich denke, der hat völlig über die Stränge geschlagen, da mit seinem Beispiel, obwohl ich ein Fan von Storytelling bin, der hat das Bild gemalt, ja, wir müssen als Firma ein Wolfsrudel vertreten und zunächst hat er ein Wolfsrudel gezeigt, was ein schönes Bild war, aber dann das nächste Bild war dann eben ein Wolf, der mit den Zähnen fletscht und wo das Blut raustrieft, ja, und eben mit dem Satz dann, so müssen wir werden, wir müssen unsere Konkurrenz zerfleischen, ja. Und das ist so ein Moment für mich gewesen, wo ich gewusst habe, okay, da kann ich nicht mehr mit, das ist nicht meine Welt. Ja. Aber das war so ein Bild, wenn du danach fragst, wo Kommunikation aus meiner Sicht ein bisschen daneben gegangen ist, dann war das. Ja.
Du warst ja eben sowohl Lehrer als auch Head of HR. Welche Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten gibt es zwischen Schulen und Unternehmen, was die Beziehung zwischen Leadern und Followern betrifft, also zwischen zum Beispiel Lehrer-Schülern, Manager, Angestellten?
Spannende und schwierige Frage, ja. Also, wenn man sich vielleicht die Unterschiede kurz anschaut, ich denke, ein Firmen ist voll getrimmt auf Profit, oder? Wir müssen Geld lukrieren, damit wir ja, die Gehälter zahlen können, etc. Ist voll auf Effizienz getrimmt, ein Unternehmen. Auf Leistung natürlich auch, wobei das sollte die Schule eigentlich auch sein, ja. Natürlich auch auf Produkt und Marketing. Das sind schon Unterschiede zu Schulen, das heißt, man kann nicht eins zu eins das, denke ich, übernehmen. Und doch gibt es viele Dinge, die, ich denke, jetzt Schule von Betrieben lernen könnte, nämlich genau sich auf das zu fokussieren, auch was Firmen tun, nämlich Ziele zu verfolgen. Und ich denke, da könnten die Schulen schon viel davon lernen, wenn zum Beispiel die Direktoren eine Top-Ausbildung bekommen würden, nämlich auch als Führungskraft, weil die haben oft ja, bis zu 100, 200 Lehrer unter sich. Aber da ist eben nicht genau geklärt, diese Rolle haben sie eigentlich gar nicht, ja, diese Führungsrolle. Aber das würde ich sehr für wichtig erachten, dass der Direktor eben für die Lern- und Unterrichtsqualität verantwortlich ist, für seine Schule. Ich würde den Direktoren da viel, viel mehr Verantwortung geben, wie in einem Betrieb eben auch. Ja. Und das Gleiche auch für Lehrer, dass die nicht nur dieses fachliche Know-how mitbringen, das ist mir aus meiner Sicht viel zu wenig, sondern eben auch, dass die Talent-Scouts sind oder auch wissen, wie kann ich Kinder, Jugendliche entwickeln, wie kann ich ihnen helfen, dass sie sich weiterentwickeln, so wie das Führungskräfte auch tun sollen. Beziehungsweise auch dieses soziale Lernen, dieses Feedback geben, dieser Umgang mit Eltern, wie kann ich gut kommunizieren wieder als Lehrer, ja? Das lernen die einfach nicht in der Ausbildung. Ja? Das sind so ein paar Themen, die ich da als parallel sehen würde. Ja? Also schon der Direktor als der Leiter eines Unternehmens, mit den Angestellten, den Lehrern, das würde ich schon so sehen, dass das eigentlich Sinn machen würde. Ja, der sich auch seine Lehrer aussucht, weil er weiß, wie möchte ich denn meine Schule gestalten. Ich würde den Direktoren hier viel, viel mehr Freiheit und Verantwortung geben. Ja. So wie es Unternehmer auch haben. Ja.
Gibt es auch umgekehrt Dinge, wo du denkst, dass Unternehmen was von den Schulen lernen können oder von dem, wie Lehrer Schüler führen müssen?
Ich denke, dass beide lernen müssen, oder dass es wichtig ist für sowohl für Lehrer als auch für Führungskräfte, dass sie ein Herz, die Lehrer müssen es für die Kinder haben, die Führungskräfte entscheiden sich auch für diese Rolle, dass sie Menschen auch führen und du musst den Leuten auf Augenhöhe begegnen und auch ja, wollen, dass du sie kennenlernst und sie verstehen lernst, wie kommunizieren die, was sind deren Talente, was sind wirklich deren Stärken und wie kann ich helfen, jetzt als Lehrer und als Führungskraft diese Personen zu entwickeln und wie kann ich da beitragen dazu. Ja? Wenn ich dieses Herzblut nicht bei Lehrern sehe, finde ich, ist was faul und das Gleiche ist bei Führungskräften, da ist was faul, wenn da nicht die Augen funkeln, der macht das gerne. Ja.
Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, beispielsweise Direktoren sind vielen Lehrern vorgesetzt, haben aber vielleicht gar nicht diese Ausbildung bekommen, auch zum Thema Führung. Mhm. Auch in Unternehmen ist es ja so, Menschen arbeiten sich hoch, haben die Skills für ihren Job, aber sind dann darin reingeworfen, dass sie andere jetzt führen sollen. Mhm. Du bietest ja auch Workshops für diesen Bereich auch an, für New Leaders sozusagen. Mhm. Was ist dir da besonders wichtig?
Ja, eine zentrale Botschaft hier ist immer, dass es bei dir losgeht. Also wenn du auf andere zeigst, zeigen immer drei Finger zurück auf dich. Alles startet mit dir selber, dass du dich einmal selber kennenlernst und verstehst, okay, wie ist jetzt mein Kommunikationsstil zum Beispiel? Welcher Typ bin ich denn? Was löst bei mir Stress aus und wo falle ich dann vielleicht in eine Schattenseite von mir, wo ich vielleicht, oder Triggerpunkt, so besser ausgedrückt, wo ich nicht passend oder angemessen reagiere in einer Situation. Also all solche Situationen einfach den Führungskräften einmal zu vermitteln, zu verstehen, wie ticke ich eigentlich, ja? Was löst es bei mir aus, wie sehen die anderen mich, also zu verstehen, nicht nur, was habe ich ein Bild über mich, sondern was ist mein Ruf, ja. Mhm. Das heißt, da viel Feedback einzuholen von den anderen, sich selber gut zu verstehen. Dann geht es darum auch zu verstehen, welche Bedürfnisse jeder von uns hat. Und das sind aus meiner Sicht zentrale Dinge, sind zum Beispiel der Sinn. Was ist denn das, was du auch am Anfang gefragt hast? Warum steht nicht überhaupt auf? Was treibt mich an? Wo brauche ich nicht extern angetrieben werden, sondern da habe ich schon intern, spüre ich, das taugt mir. Ja. Auch da die Frage wieder, was sind denn eigentlich meine Stärken, wo ich wirklich gut bin oder sehr gut sein kann, weil ich veranlagt bin, entsprechend auch. Das sind so Themen, die man da mit Führungskräften bespricht. Und dann geht es darum, sehr konkrete Tools oder Werkzeuge zu üben. Dann sprechen wir vom Coaching, eben diese Fragestellungen, wie kann ich denn gute Fragen stellen? Wie gebe ich konkret und passend und angemessen, auch in schwierigen Situationen einer Person Feedback, wenn in einer Firma geht es oft rund, da muss man sehr schnell agieren. Wie kann ich trotzdem als Führungskraft da in einer Art und Weise zu kommunizieren, dass das der andere gut nehmen kann. Ja? Also geht immer bei den Trainings darum, dass die Führungskraft oder angehende Führungskräfte das auch spüren, erleben, wie sich das anfühlt, wie sie selber reagieren und wie sie dann in konfliktträchtigen Situationen auch angemessen reagieren können. Ja? Und das ist immer in sehr plastischer, interaktiver Weise. Ja? Das ist die große Herausforderung da. Also ich versuche da jeden Management-Bullshit, den ich auch in meiner Karriere miterlebt habe, wegzulassen und wirklich auf die Essenz zu gehen und das zu vermitteln, was ich glaube, das hilft Führungskräften wirklich. Ja. Das war die Frage auch von den Direktoren, das sind ja Lichtjahre entfernt in Firmen, die bieten das wenigstens noch an und manche Kurse in Österreich, auch für Direktoren gibt es das schon, aber halt nicht flächendeckend, dass Direktoren wirklich ausgebildet werden als Führungskräfte. Das gibt es meines Wissens nicht flächendeckend und das wäre aber höchst sinnvoll und notwendig aus meiner Sicht, weil die so viel Verantwortung tragen auch. Ja. Und die machen alles nur intuitiv, was oft richtig ist, aber halt, es gibt halt auch Werkzeuge und es gibt halt Erfahrung, wie man das auch gut machen kann. Ja.
Hast du da vielleicht noch ein Werkzeug oder ein Tool, das du in deinen Workshops auch dazu verwendest?
Ich habe schon das Feedback erwähnt, da meint man auch, das kann jeder, aber auch da gibt es natürlich gerade bei Konflikten schon gewisse Regeln, dass ich halt das zuerst beschreibe, was ich sehe, dann auch die eigenen Gefühle zum Ausdruck bringe, auch das ist schon oft schwierig. Die Wirkung, die andere Person mit dem Verhalten dann auch zeigt, dass ich das auch beschreiben kann und dann auch ja, ein lohnendes Ziel für die Person auch formulieren kann. Das muss man aber üben, ja, aber das ist ein wichtiges Tool. Feedback ist einfach ein super Tool, ein super Werkzeug in der Arbeit, sowohl für Direktoren jetzt, wenn wir es angesprochen haben, aber generell für Führungskräfte. Und ich bin halt ein Coaching-Fan. Ja. Ich habe diese Fragen, die ich vorhin erwähnt habe, auch die CEOs und CFOs gestellt haben, einfach auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir gerade im Projekt? Wenn der sagt 7, Was brauchst du, um auf eine 10 zu kommen? Was sind denn die 3 Schritte und wie kann ich dir helfen? Und wen von deinem Team brauchst du noch? Und mit welchen Stärken brauchst du noch, um das Projekt erfolgreich zu machen? Diese Fragen halte ich für extrem hilfreich oder generell Coaching-Fragen, wenn man das gelernt hat und einübt. Das ist für Führungskräfte schon ein super Tool, weil es wieder, das ist einer meiner Punkte, die ich immer wieder rüberbringen möchte, sehr, sehr viel Freiheit den anderen wieder gibt. Ja, der andere weiß dann, muss selber nachdenken und weiß dann, hey, das habe ich jetzt erreicht und hat mir nicht die Führungskraft das Auge gedrückt und ich bin auf die Idee gekommen und nicht die Führungskraft hat mir das gesagt. Ja.
Dann kommen wir langsam zum Ende. Ich möchte meine Klassikerfrage stellen und zwar, es gibt den schönen Begriff Holy Discontent. Etwas, das dich total aufregt oder frustriert, dass es so in der Welt ist und das du gerne ändern würdest. Gibt es so etwas bei dir und wenn ja, was ist das?
Ja, das gibt es natürlich und wir haben schon drüber gesprochen. Also dieses Schule ist nach wie vor so ein Herzblutthema. Beide meine Kinder sind noch in der Schule. Ich erlebe das, wie viele Eltern auch und Kinder oft leiden, auch unter dem System. Auch Lehrer leiden unter dem System, auch Direktorinnen. Und von daher habe ich auch das schon öfters versucht, so angestoßen, immer wieder probiert, auch habe auch Konzept geschrieben und aus den Universitäten vorgestellt. Wie könnte denn eine moderne, aus meiner Sicht moderne Lehrerausbildung ausschauen oder eine Direktorenausbildung, so wie wir gerade gesprochen haben? Was könnten denn da so Methoden sein, die wir anwenden könnten, damit die besser noch ihren Job ausüben könnten? Und da stoßt man halt dann ganz, ganz schnell auf Mauern und auf Wände und auf Widerstände. Ja? Auch wenn man damit sehr viel Engagement und Motivation und Mut hineingeht auch. Nur als Beispiel, ja, ich möchte da nicht jemanden schlecht machen, aber bin dann eben zu einer Institution hingegangen, die auch die Lehrerausbildung in Salzburg macht und da der höchsten Person da gesprochen, die zuständig ist und gesagt, die Antwort war dann, ja, sieht eh gut aus, aber wissen Sie, Landesschulrat ist schwarz, wir sind rot, also politisch rot, wir machen die Lehrerausbildung schon seit Jahrzehnten so und da werden wir jetzt auch nichts ändern. Das war so die Antwort und ja, das habe ich schon oft erlebt. Wir haben sogar meine Frau und ich mit anderen Familien eine Privatschule schon mal gegründet gehabt. Also man stoßt dann auf so viele Widerstände und ja, da lässt man auch dann schnell wieder mal den Idealismus fallen, obwohl ich sehe, dass es dringend notwendig wäre. Aber es ist halt die Institution an sich sehr, sehr wandlungsresistent. Ja.
Thomas, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung und für deine guten Fragen. Ja.
Danke auch allen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim Leadership Communication Podcast Not About Me.